seit 3350 Jahren feiert ein Volk ein Fest, das sich heute genau mit unserem Karfreitag paart. Nämlich das Volk Israel feiert das Pessachfest. Das Pessachfest und den heutigen Abend nennt man im Volk Israel den Sederabend, den Erev Pessach. Und daran wird gedacht an diesem Abend, dass vor so langer Zeit einmal Gott etwas getan hat, was er fast 500 Jahre vorher versprochen hat zu tun. Nämlich, er hat zu Abraham gesagt, dass er Nachkommen haben wird, dass sie einem fremden Volk fast 400 Jahre dienen werden und dann mit mächtiger Hand aus diesem Land und aus diesem Volk herausgeführt werden. Und an dem Abend, bevor das geschah, wurde etwas getan, woran wir heute auch noch denken, beziehungsweise was sich in Jesus Christus buchstäblich und vollkommen erfüllt hat. Nämlich, es wurde ein Lamm geschlachtet, das Blut wurde an die Türpfosten mit einem Hyssopbüschel gestrichen und das Volk Israel wurde dadurch befreit, gerettet, erlöst und von Gott in ganz besonderer Weise als sein Volk angenommen. Und heute, Sie rechnen ja nach dem Mondkalender, wir haben den anderen Kalender nach der Sonne, jährt sich also dieses Fest genau an dem Abend, wo wir heute Karfreitag feiern. Israel schreibt das Jahr 5775, wir schreiben das Jahr 2015. Also, das ist der Unterschied, aber wir sehen die Wurzeln. Die Wurzeln, auf denen wir als Christi Gemeinde stehen. Und deshalb möchte ich heute etwas tun, was ich in einer Predigt und hier in der Gemeinde noch nie getan habe. Ich habe etwas mitgebracht, was ich geschenkt bekommen habe vor einiger Zeit in Israel von einer Reisegruppe, die ich dort begleitet habe. Und das ist ein jüdischer Gebetsschal. Und damit wir nicht vergessen, dass Pessach und Karfreitag heute zusammenfällt, habe ich gedacht, lege ich mir einfach zur Predigt mal diesen Schal um, so könnt ihr immer wieder daran erinnert werden. Ich hoffe, keiner nimmt Anstoß daran und wir dürfen uns freuen mit dem alttestamentlichen Volk Gottes über diesen Tag. Denn es ist zwar ein trauriger Tag, wie Karl-Heinz schon gesagt hat, einerseits, aber andererseits ist er auch ein Tag der Erlösung, der Befreiung von der Sklaverei, der Annahme zu Gott und der Herausführung aus vielen Nöten. In Johannes Kapitel 19 lese ich die Verse von der Kreuzigung Jesu ab Vers 17. Da steht, sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden. Denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt habe, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Mantel oder das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das Gewand nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt in Psalm 22, 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Die Würfel sind gefallen. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Die Würfel sind gefallen oder der Würfel ist gefallen. Alea iacta est. Diesen berühmten Satz, der zum Sprichwort geworden ist, sagte Julius Caesar am 10. Jänner 49 vor Christus, als er mit seiner Armee aus Gallien kommend den Fluss Rubikon überschritt und in die sogenannte waffenfreie Zone nach Rom eindrang. Damit hatte er ein Tabu gebrochen, was schließlich zum römischen Bürgerkrieg führte. Alea iacta est. Die Würfel oder der Würfel ist gefallen. 80 Jahre später, ihr Lieben, sind auf einem Hügel bei Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha, auch die Würfel oder das Los gefallen. Nicht nur über das Gewand Jesu, sondern für die ganze Heils- und Menschheitsgeschichte. Jetzt muss ich schauen, wo ich draufdrücken muss. Die Würfel sind gefallen. Der Kampf ist entschieden, könnte man dies ausdrücken. Das Geschehen ist unumkehrbar, nicht mehr rückgängig zu machen. Die Entscheidung, die dort auf dem Hügel bei Golgatha oder auf Golgatha gefallen ist, die ist endgültig. Das heißt, das war der Höhepunkt, das Ende, und sie ist gültig. Wie Heinz vorhin sagte, bis heute noch. Es ist geschehen. Jesus hat es so ausgedrückt und ausgerufen, es ist vollbracht, richtig. Alea iacta est, die Würfel sind gefallen. Das ist letztlich Karfreitag. Man könnte auch sagen, der Sieg ist errungen. Ich möchte uns heute vier Gedanken in Erinnerung rufen, die aus unserem Text, aber auch aus dem Geschehen beim Karfreitag eigentlich hervorgehen. Was geschah denn wirklich an diesem Tag, den wir heute Karfreitag nennen? Nun, Punkt 1, die Würfel sind gefallen. Das heißt, das Lamm ist geopfert. Die Würfel sind gefallen. Das Lamm ist geopfert. In Hebräer Kapitel 9 und in anderen Stellen des Neuen Testaments wird darauf hingewiesen, was Jesus an diesem Tag vollbracht hat, nämlich das Opfer seines Leibes für das Heil der Menschen. Das Opfer ist eigentlich ein zentrales Geschehen im Tempeldienst des jüdischen Volkes. Im Neuen Testament lesen wir, ohne Blutvergießen gibt's keine Vergebung. Deshalb, die Würfel sind gefallen, das Lamm ist geopfert, das heißt, Vergebung der Sünde und ewiges Leben ist möglich. Das Opfer, das war und ist, heute leider nicht mehr so stark, weil der Tempel nicht mehr steht, aber der Opferdienst war ein zentrales Thema und geschehen im jüdischen Volk und in seinem Gottesdienst. Es wurde immer und immer wieder daran erinnert, dass durch das Opfer die Sünde vergeben bzw. bedeckt wurde. Wenn wir zurückschauen, schon an den Anfang der Menschheitsgeschichte, dann lesen wir, dass nach dem Fall in die Sünde, also nach dem Ungehorsam des Menschen, etwas geschah, was außergewöhnlich war. Nachdem das Menschenpaar entdeckt hatte, dass sie nackt vor Gott dastanden und schuldig geworden waren und sich versteckt hatten, was taten sie? Sie machten sich eine Bedeckung ihrer Schuld und ihres Schuldbewusstseins. Sie flochten sich, glaube ich, heißt es im Luthertext, Bekleidung oder Kleider oder einen Schurz, damit sie ihre Blöße bedecken konnten. Und manche Leute glauben oder Bibelausleger meinen, das sei nicht aus Feigenblättern gewesen, sondern vielleicht aus Palmblättern, weil die doch etwas größer und etwas bequemer waren. Aber gerade das Palmblatt ist ein Blatt, das sehr schnell verwelkt in der Sonne. Das rollt sich zusammen wie ein Papier und innerhalb kürzester Zeit ist die Blöße wieder sichtbar. Das war das Problem im Alten Testament. Die Sünde war nicht zu vergeben im eigentlichen Sinn, sondern sie wurde nur bedeckt, wie durch ein Palmblatt. Aber ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Gott hatte eine andere Version der Sündenbedeckung bei Adam und Eva. Er machte ihnen auch eine Bedeckung ihrer Blöße, aber aus Fellen. Denn wenn ein Fell vorhanden ist, dann muss vorher ein Tier geopfert sein, von dem das Fell stammt. Gott machte also Vergebung möglich. Wir haben in unserer Gemeinde vor einiger Zeit die Serie in der Predigt über Abraham gehört. Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ohne die Opferung Isaaks ist die Abrahamsgeschichte gar nicht denkbar, oder? Ohne die Opferung Isaaks wäre sie nur eine halbe Geschichte. Gerade darin bestand der Höhepunkt und das entscheidende Geschehen in seinem Leben. Er war gehorsam. Er wusste, dass Gott ihn sogar, wenn er es zulässt, dass er ihn umbringt und opfert, ihn von den Toten wieder erwecken kann. So schreibt das Neue Testament. Das war das Vertrauen des Abraham. Aber das Opfer, das war das, was Gott mit Abraham vorhatte. Beim Auszug aus Ägypten sagte ich schon, dass ohne das Opfer des Lammes und ohne das Blut an den Türpfosten die Israeliten genauso umgekommen wären, zumindest ihre Erstgeburt, wie die Ägypter. Dass Vergebung und Annahme und Errettung schließlich möglich war, geschah durch das Opfer. Und da lesen wir im zweiten Buch Mose, als der Engel des Todes vorüberging, das ist eigentlich der englische Ausdruck vom Pessach oder Passover, vorbeigehen, dass der Engel vorüberging und sie verschonte. Das ist die Vergebung. Und letztlich in der Stiftshütte und im Tempel, wisst ihr, was da das größte Gerät im ganzen Tempelbereich war? Der Brandopferaltar. Ja, da war der siebenarmige goldene Leuchter, der war wunderschön. Da war der Tisch, auch vergoldet, auf dem die Schaubrote lagen. Da war der kleine Räucheraltar vor dem gewaltigen Vorhang zum Allerheiligsten. Dahinter stand die Bundeslade mit den Cherubim, aber die sah sowieso nur einmal im Jahr der hohe Priester, wenn er da hineinging. Und alles, was die Israeliten letztlich zu sehen bekamen im Vorhof zur Stiftshütte, war der riesige Brandopferaltar. Und darauf brannte das Opfer fast Tag und Nacht. Die Würfel sind gefallen, das Lamm ist geopfert. Als Jesus zu Johannes kam, um sich von ihm taufen zu lassen, da sagte er am Jordan, dort bei Jericho, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Es ist hochinteressant, ihr Lieben, das habe ich nachgelesen in einem sehr schlauen Buch, dass gerade die Kreuzigung Jesu, die am 9 Uhr vormittags des Karfreitags damals stattfand und bis um 3 Uhr nachmittags am selben Tag gedauert hat, wo er letztlich ausrief, es ist vollbracht, dass genau diese Zeit die Hauptopfer- und Gebetszeit im jüdischen Tempel war. Um 9 Uhr begann der Tempeldienst und um 3 Uhr nachmittags endete er. Jesus wurde, so lesen wir im Markus Evangelium 15,25, um zur dritten Stunde, so übersetzt Luther, um 9 Uhr Vormittag ans Kreuz geschlagen. Und um 3 Uhr Nachmittag, nach der dreistündigen Finsternis, rief er aus, es ist vollbracht. Das sind die Eckzeiten des jüdischen Tempeldienstes, in der Morgen- und Abendandacht und im Morgen- und Abendopfer. Das alte testamentliche Opfer, das fand letztlich in Jesus Christus in allen Einzelheiten seine vollständige und endgültige Erfüllung. Das Lamm ist geopfert. Zweitens, das Lösegeld ist bezahlt. Das Wort Lösegeld kennen wir heute überraschenderweise sehr viel und hören es sehr oft. Und zwar meistens im Zusammenhang mit einer Geiselnahme, wo die Leute von Terroristen oder von irgendeinen anderen Leuten einfach gefangen genommen werden, an einen geheimen Ort gebracht werden, eingesperrt werden und dann wird eine Forderung aufgestellt. Millionen von Euro oftmals wird gefordert, um diese Leute wieder loszubekommen, bei lebendigem Leibe natürlich, um sie zurückzubringen zu ihren Freunden und Verwandten und zu ihrer Familie. Die erste Komponente des Wortes Opfer war die Vergebung. Die zweite Komponente, das sehen wir auch beim israelischen Befreiungstag dort aus Ägypten, ist das Wort Erlösung. Erlösung. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, da steht das bekannte Wort, wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem verkehrten Wandel nach der Väterweise, sondern durch das teure Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Lösegeld ist bezahlt. Das heißt, wenn Jesus am Kreuz stirbt und gestorben ist, dann hat er etwas bezahlt, was eigentlich wir niemals hätten bezahlen und begleichen können. In Kolosser 1, Vers 13, das ist ein ganz toller Vers, den möchte ich euch direkt aus der Bibel vorlesen. Kolosser 1, Vers 13, da steht, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, er hat uns losgekauft. Wisst ihr, wie ein Sklave befreit werden konnte? Einzig und allein dadurch, dass jemand für ihn den Preis an den Verkäufer des Sklaven bezahlt hat, der ihn verkaufen wollte. Und wer den Preis bezahlt hat, dem gehörte der Sklave. Und der konnte letztlich machen mit ihm, was er wollte. Der Sklave bekam einen neuen Herrn. Der Sklave wurde befreit von der Unterdrückung. Der Sklave wurde befreit von der Ausbeutung. Der Sklave wurde im wahrsten Sinn des Wortes erlöst, indem Lösegeld für ihn bezahlt wurde. Kolosser 2, Vers 14, da steht der bekannte Vers. Er hat den Schuldbrief zerrissen. Er hat ihn getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Es ist für mich so interessant gewesen und so beruhigend und es hat mich wirklich berührt, dass Jesus einerseits das Lamm war, das geschlachtet wurde, dass Jesus andererseits durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat für meine Schuld, für deine Schuld, für unsere Schuld und uns dadurch frei gemacht hat von der Sklaverei der Sünde. Er hat uns befreit, so heißt es hier, oder errettet aus der Macht der Finsternis. So ist Karfreitag zwar ein trauriger Tag, weil jemand für uns gestorben ist, aber es ist auch gleichzeitig ein Tag der Freude und der uns zur Dankbarkeit anregen will. Im Galaterbrief sagt der Apostel Paulus, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Zur Freiheit, damit wir tun können, was wir wollen? Nein, zur Freiheit, damit wir tun können, was er will. denn das können wir nicht. Im Römerbrief haben wir gelesen, im 7. Kapitel in unserer Predigtreihe, ich elender Mensch, das, was ich will, das schaffe ich nicht, und das, was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Kennt ihr das auch? Wer ist verheiratet von euch? Ganze Reihe. Wer gedenkt noch zu heiraten? Das lasse ich mal lieber die Frage oder die Antwort. Will denn jemand von euch seinen Mann oder seine Frau beleidigen? Absichtlich? Steht er mit dem Gedanken am Morgen auf, jetzt will ich es ihr mal zeigen oder ihm? Normalerweise nicht. Aber es passiert doch immer wieder, oder? Also, die Hede ist heute hier. Mir passiert das leider immer wieder. Wer will denn das eine oder andere bewusst tun? Ich glaube, keiner von uns. Und doch passiert es immer wieder. Gott hat uns erlöst und er will uns befreien, zu tun, was ihm, oder hat uns befreit, zu tun, was ihm gefällt. Punkt 3. Die Würfel sind gefallen, der Teufel ist besiegt. Ihr Lieben, das Geschehen am Karfreitag, und je länger ich darüber in der Predigtvorbereitung nachgedacht habe, das Geschehen am Karfreitag ist mehr, ja viel, viel mehr als körperliches Leiden und physische Schmerzen, obwohl die in keiner Weise zu übersehen und zu unterschätzen sind. Wenn man in der Passionswoche die Evangelien so mal auf diese Geschehnisse hin untersucht, dann kommt man sicher zu dem Entschluss oder zu der Feststellung, Jesus ist in dieser Woche viel, viel Leid passiert. Viel, viel Leid. Obwohl er am Palmsonntag mit Hosianna empfangen worden ist, stand schon im Hintergrund das Kreuzige ihn. Da wurde er im Tempel von den verschiedensten religiösen Gruppen in die Zange genommen, von den Sadduzäern, von den Pharisäern, von den Rabbinern, von den Ältesten, von dem Sanhedrin und von allen anderen. Und er wurde sozusagen nicht nur in die Zange genommen, sondern in die Enge getrieben. Und schließlich setzte er sich mit seinen Jüngern zusammen. Und da ging es auch schon los. Da sagt ja der eine Herr, ich möchte gern zu deiner Rechten, und der andere, ich möchte gern zu deiner Linken sitzen, wenn du mal in dein Reich kommst. Und die anderen, denen war das gar nicht so angenehm. Und da kam es schon zum Zoff untereinander. Da zeigt er ihnen, wie richtiger Dienst aussieht. Er wusch ihnen die Füße. Und dann kam etwas, was wir gar nicht begreifen können. Da sagt er zu einem, du oder einer unter euch, und dann zeigt er so auf ihn und sagt, du bist es, der wird mich verraten. Und ihr werdet mich alle im Stich lassen, und dann ist der Petrus da und der sagt, wenn alle von dir gehen, ich bestimmt nicht, mein Herr. Auf mich kannst du zählen, mit mir kannst du rechnen, auf mich ist Verlass immer und ewig, selbst wenn ich mit dir sterben müsste. Und dann kommt das Passamal, die Einsetzungsworte des Abendmahls, das wir dann auch miteinander feiern wollen. Dann kommt der Gebetskampf in Gethsemane, auch darauf wurde heute Abend schon hingewiesen. Dann kommt der Verrat, dann kommt die Verhaftung in dunkelster Nacht. Mit Fackeln und Lampen kommen sie, mit Stecken und mit Schwertern umringen sie ihn. Judas verrät ihn. Dann kommt das Gefängnis. Nur kurz ist die Nacht für ihn im Verlies des hohen Priesters Kaiphas. Und am frühesten Morgen, noch ehe der Hahn kräht, wird er herausgerissen und wird er vor das erste Verhör gestellt. Sage uns, bist du der Christus? Und dann kommen die falschen Zeugen und jeder hat irgendetwas vorzubieten und vorzutragen. Dann kommt nach dem Verhör vor der religiösen Macht das Verhör vor der politischen Macht. Die Römer waren nicht zimperliche Leute. Da ist zuerst der Pilatus, der ihn verhört und ausquetscht. Da ist Herodes, dieser zwielichtige Typ, Auch zu ihm wird er noch geschickt, auch ihm muss er Rede und Antwort stellen. Und dann kommt er wieder zurück und wieder steht er vor Pilatus. Also auch das politische Verhör hat ihm zugesetzt, bis dahin, dass man ihm schließlich auch die Dornenkrone aufsetzte und all die anderen Dinge, die wir im Evangelium lesen. Dann kommt das Verhör vor der demokratischen Welt. Das Volk wird befragt. Volksbefragung. Wen wollt ihr denn, dass ich euch losgebe? Da ist der Barabbas, ein Schwerverbrecher. Der sitzt schon einige Zeit in Untersuchung und der soll schließlich wegkommen von der Gesellschaft. Und da ist Jesus, der sagt, er sei der Judenkönig. Soll ich den losgeben oder soll ich den losgeben? Und die politische, das heißt die demokratische Entscheidung ist, hinweg mit Jesus, gib uns Barabbas los. Und dann führen sie ihn hinaus, wie wir gelesen haben. Mit der Dornenkrone verspottet, geschlagen, das Kreuz schleppend hinaus auf den Hügel Golgatha. Das ist etwas Schreckliches. Das sind Leiden, die einem Menschen zugefügt werden. Und Jesus war Mensch. Er war der Menschensohn. Und er trug sein Leid. Und er trug sein Kreuz. Und er wurde ans Kreuz geschlagen. Er wurde geführt durch die Via Dolorosa und letztlich gekreuzigt. Aber, ihr Lieben, das Geschehen am Karfreitag ist vor allem auch ein Kampf und ein Sieg, also ein Geschehen in der unsichtbaren Welt. Als die Sünde in die Welt kam, da hat Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben und dann hat er zu Eva etwas gesagt. Er hat gesagt zu ihr, du wirst mit Schmerzen Kinder gebären, und aus deinen Nachkommen wird einer kommen, der wird dieser Schlange, die dich verführt hat, den Kopf zertreten, obwohl sie wird ihn in die Ferse stechen. Ein Bild und ein Ausdruck dessen, was letztlich am Kreuz seinen Höhepunkt fand. Oftmals hat die Schlange Menschen in die Ferse gestochen, in die Enge getrieben, aber am Kreuz ist etwas passiert, was in der Weltgeschichte einmalig ist. Alea acta est. Die Würfel sind gefallen. Der Teufel ist besiegt. Im Kolosserbrief, das gefällt mir hier so gut, sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Vers 15, nachdem er geschrieben hat, er hat den Schuldbrief, nämlich Jesus, getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und jetzt passt mal auf, er hat die Mächte und Gewalten dieser Welt ihrer Macht entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in oder durch Christus. Die erste Versuchung im Paradies, die Versuchung des ersten Menschen, führte zur Niederlage und zum Sieg der Schlange. Die zweite Versuchung beim zweiten Adam, bei Jesus Christus in der Wüste nach seiner Taufe, die führte zum Sieg des Menschensohnes. Da heißt es, die Engel kamen und dienten ihm. Und das Kreuz, ist der Sieg des Gottessohnes. An ihm starb nicht nur der König der Juden aus Nazareth, sondern am Kreuz starb der Sohn Gottes. Das hat sogar die römische Soldatenwelt bekannt. Da steht im Evangelium, als der Hauptmann, der Offizier sah, was da geschehen ist am Kreuz, was hat er gesagt? Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ich habe heute mit Hedi eine Karfreitagspredigt im Fernsehen angeschaut und gehört. Es war eine sehr feierliche Predigt mit drei Pfarrern im Talar, mit Chor, mit Orgel, mit Orchester, mit Tänzern auf der Bühne und dergleichen Dinge mehr. Also, es war schon was. Auch die Predigt war nicht so schlecht. Bitte, das ist jetzt mein Urteil. Es wurde über die Gefangenen und über die Flüchtlinge aus Syrien gesprochen, welch ein Leid sie haben, Und Jesus kann sie verstehen. Es wurde über das Leid einer Frau, die an Krebs schließlich gestorben ist, die eine Seelsorgerin im Krankenhaus besucht hat, gesprochen und die sie besucht hat und ihr seelsorgerlich zur Seite stand und dann die Frage stellte, was hat dir denn immer in deinem Leben geholfen? Daran sollst du jetzt denken und es wird dir auch jetzt helfen. Und so weiter. Ich sagte, ist hier nicht nur halbes Evangelium verkündigt? Vom Tod, von der Sünde, von der Vergebung, von Jesus Christus, vom Sieg am Kreuz. Da fehlte mir zumindest die Botschaft total. So mitmenschlich. Seid ein bisschen nett zueinander. Kommt auch den, der es bedarf, mal besuchen. Nicht schlecht, bitte. Versteht mich nicht falsch. Aber das Eigentliche, was am Kreuz geschah, da starb nicht nur der König der Juden, sondern da wurde der Schlange der Kopf zertreten. Da wurde der Sieg Jesu aufgerichtet. Und ich habe mir in meinem Konzept geschrieben, dass das ist sicher ein Halleluja und ein Amen wert, oder? Halleluja, Amen. Das ist geschehen, ihr Lieben, am Kreuz. Dafür hat sich Jesus eingesetzt. Das ist der Sieg des Gottessohnes. Der hat den, so heißt es in dem Neuen Testament, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Daraus entstand dieser Ruf an den Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Letzte, damit schließe ich. Die Würfel sind gefallen, das Kreuz, das Banner des Sieges ist aufgerichtet. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft Gottes ist. Die rettet alle, die daran glauben. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Wir haben auch so ein Kreuz hier vorne. Und jedes Mal, wenn ihr drauf schaut, denkt daran, das Kreuz, das ist das Hoheitszeichen der Gnade Gottes. Wir haben vorhin gelesen im Kolosserbrief, dass er die Mächte, Christus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet am Kreuz. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Ich habe mir gedacht, habt ihr schon mal bemerkt, was einem Volk, vor allem einem stolzen Volk, am meisten Leid tut, wenn ein Krieg beendet ist und der Sieger übers Land zieht? Also ich denke mir, wenn man die israelische Fahne irgendwo auf der Welt verbrennt, dann verbrennt man auch gleichzeitig das jüdische Herz. Wenn man ein Hoheitszeichen, ein Hoheitsbanner vernichtet, es in den Dreck zieht, darauf herumtrampelt, dann ist das doch für ein Volk der Ausdruck der Verachtung vom anderen, des zur Schaustellens, schau mal, ich bin der Sieger. Ich bin der Gewaltige. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und es ist gewaltig, ihr Lieben, wie dieses zur Schaustellen der Schwäche des Menschen, was er in der Auferstehung gipfelt, am Kreuz zutage tritt. Da wird der Saddam Hussein vom Sockel gerissen. Ich habe das Bild noch in Erinnerung, als die Amis vor Jahren in den Irak einmarschierten und dort ein verheerendes Chaos anrichteten durch Bombardements und so weiter. Aber sie besiegten diese Leute. Und was taten sie als erstes in Bagdad? Sie warfen wie ein Lasso ein Seil um den Hals des Diktators Saddam Hussein. Sie machten an einem Panzer das Seil fest und sie rissen die Statue in den Dreck. Zur Schau gestellt, öffentlich, das Hoheitszeichen vernichtet. Ja, ich weiß, Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Jemand hatte mal gesagt, ich glaube, es war Spurgeon, aber er ist ein zahnloser Tiger. Man hat ihm das Gebiss entrissen. Das hat Jesus getan. Der Sieg ist vollbracht. Das Kreuz ist aufgerichtet. Das Kreuz ist das Rufzeichen der Liebe Gottes. Und auf diesem Querbalken könnte man das Wort komm draufschreiben. Komm. Das sagen die ausgestreckten Arme. Jesus ist nicht mit geballten Fäusten gestorben, sondern mit ausgestreckten Armen. Zu ihm durfte und darf jeder kommen. Jemand hat mal gesagt, bei der Krippe sogar der Ochs und der Esel. Ja, die Kinder, die Erwachsenen, die Hirten, die Weisen, die Kranken, die Gesunden, die Sünder, die Frommen oder Religiösen, die Könige, die Bettler, die Männer und Frauen, alle sind eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr beladen und von Schuld belastet seid. Ich will euch die Last abnehmen. Bis in die Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, klingt dieser Ruf des Kreuzes Christi. Da steht, und damit schließe ich, der Geist Gottes und die Braut, das ist die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, die sprechen, komm, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich möchte uns einladen, zu kommen. Das Kreuz ist aufgerichtet, die Würfel sind gefallen, die Einladung gilt jedem Menschen. Und wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, dann tun wir das rückblickend auf dieses Geschehen am Kreuz. Und wir tun es so lange, bis Jesus wiederkommt. Und was tun wir damit? Der Apostel Paulus, das wird uns Heinz noch vorlesen, nachher sagt, wir tun es und verkündigen damit den Tod des Herrn. Den Tod des Herrn. Jesaja 53, Vers 5 sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Gott möge uns helfen, das nie aus dem Gedächtnis zu verlieren. Die Würfel sind gefallen. Jesus ist Sieger. Amen.